Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, ganz herzlich willkommen. Politik blockt uns wieder international, national, kantonal. Es blockt uns sogar auf Gemeindesebene. Es wird über Politik wieder diskutiert. Hat der Trump Einfluss bis runter auf Gemeinde? Ja, nein. Es weiss es niemand so recht. Und es herrscht doch gewisse Unklarheit. Jetzt ein Mann, der eigentlich immer relativ klar und fadengerad ist, das ist der SVP-Nationalrat, der den Kanton Solothurn gestellt hat. Unter anderem neben Imark ist es der Remy Wiesmann. Und der ist jetzt bei mir am Mikrofon. Und jetzt wird er mich ein bisschen hören, ob wir alle das Knäuel, das hier international, national, kantonal, regional passiert und alle ein bisschen unsicher macht, ob er in der Lage ist, hier ein bisschen geradlinig das Knäuel zu entwirren. Ich begrüsse ganz recht herzlich begrüßen der Nationalrat Remy Wiesmann.
Ja, danke vielmals, dass ich dabei sein darf.
Remy, du bist ja eigentlich ein Problem. Du bist nicht für dich selber, aber sonst für ganz viele andere bist du ein Problem. Es ist noch selten über eine Person so viel diskutiert worden wie über dich. Die einen finden dich cool, die lieben dich, die anderen sagen, das ist der absolute Todesstoss von jeder politischen Kultur. Wie geht es dir, Remy?
Sehr gut. Ich war gestern an der Wahlfeier von der Sibylle Jäger bei der vordersten Reihe gesessen und nebenmal bei Trösti und Mann von der Sibylle. Das war ein wunderbarer Anlass gewesen. Vom Stil her waren wir alle etwa gleich angelegt gewesen, wenn wir jetzt über Stilfragen reden. Alle einen Anzug und eine Krawatte. Und eine wunderbare Sache.
Ja, aber das heisst noch nicht, dass es dir gut geht, wenn du links und rechts jemanden hast, der gleich denkt wie du. Aber wenn du so durch einen Kanton durchlaufst, wenn du jetzt in Coop gehst, einkaufen, du bist ja mittlerweile eine bekannte Persönlichkeit. Kommen die Leute auf dich zu einmal und sagen, ah, Herr Wiesmann, das ist cool, was ihr macht? Oder machen die dort, wenn du vor dem Joghurt stehst, einen riesengroßen Bogen ringsum und gehen zuerst die Spaghetti holen und gehen erst wieder schauen zum Joghurt, wenn du weg bist?
Nein, die kommen auf mich zu und sagen, ich mache eine super Politik. Und sie sagen auch, was sie blockt im Leben, dass sie vor allem die Kosten, oder? Die immer mehr ausufernden Kosten, Steuern, Abgaben, Lebensmittelkosten, Benzin, Energiekosten. Und die kommen mir und sagen, ich mache das völlig richtig. Und sie sagen zum Beispiel auch, dass sie zum ersten Mal sie abstimmen jetzt bei diesem Energiegesetz, das wir hatten und gewonnen haben am 9. Am 9. Februar haben auch gesagt, dass sie das erste Mal wieder an die Wahlen gegangen sind. Also wir machen eine inhaltliche Politik und das wird gutiert. Und die Leute werden jetzt mobilisiert durch Inhalt und eben nicht durch leere Floskeln und leere Panini-Bürdli.
Wenn du so generell auf deine Karriere zurückschaust, du hast mal ein Gymi gemacht, du hast mal eine Matur gemacht, du hast mal dich entschieden, Anwalt und Jurist zu werden. Und irgendwann ist ja auch der Entscheid gekommen, Politik zu machen und das erst noch für die SVP. Wann ist das passiert? Wann ist der politische Entscheid gefällt worden bei dir? Und bist du happy heute für den Entscheid?
Ja, ich bin happy. Es ist einfach nicht mehr anders gegangen. Oder? Ich habe Matura gemacht, bin übrigens Jahrgangsbeste gesehen in der Matur und habe dann studiert und habe dann auch gut abgeschlossen und habe gedacht, ich mache jetzt einen Job als Anwalt und führe den weiter. Und als Kleinunternehmer vor allem, das war immer für mein Herzblut, ich wollte nicht angestellt werden, ich wollte nicht abhängig werden von irgendeinem Arbeitgeber. Ich habe angefangen und habe gemerkt, dass die Entwicklung einfach immer schlechter wird für Bürger in diesem Kanton. Und das Problem war, ab irgendeinem Moment musste ich mir sagen, jetzt musst du aktiv werden. Jetzt kannst du als Rechtsanwalt nicht einfach nachvollziehen, was dir vorserviert wird, lauwarm, durch irgendwelche Verwaltungsleute und Bürokraten, sondern du musst als Rechtsanwalt, als Rechtsanwender, helfen, die Gesetze so zu machen, dass sie für Bürger eben gut sind und nicht für Bürokraten und Verwaltung gut sind. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich handeln.
Also hast du als Anwalt gemerkt, es gibt Gesetze, die nicht bürgernah sind und hast gesagt, und jetzt gehe ich neue Politik und helfe mit, die Gesetze abzuändern, so dass sie eigentlich gerecht sind für meine Klientel.
Das war genau der Punkt. Oder? Die Gesetze, die ich angefangen habe, vor 30 Jahren, konnte man noch einigermaßen brauchen. Vor allem die Verwaltung war auch bürgerfreundlich. Und man hatte auch viel mehr Spielraum gehabt. Und plötzlich sind die Gesetze immer wie restriktiver geworden, bürgerfeindlicher und die Verwaltung immer wie mehr Macht bekommen. Man hat natürlich auch die Verwaltung bewusst aufgebläht, die Bürokratie. Und damit sind immer mehr Bürger in die Bürokratiemaschinen reingekommen. In allen Lebensbereichen, sei das Strassenverkehr, Steuern, sei das Sozialversicherungen, Versicherungen und so weiter. Und dort habe ich einfach mir sagen, so geht es nicht weiter. Es kann nicht sein, dass ich am Schluss einfach meinen Klienten muss sagen, es hat keinen Wert, du bist jetzt in einem schlechten System und wir versuchen das System nicht zu ändern. Und das war eigentlich der Initialpunkt gewesen.
Du bist ja nicht nur als Anwalt unterwegs und als Politiker unterwegs, sondern wer im Facebook drin ist, sieht Haufen Bilder, wo der Remy Wiessmann hoch in den Bergen oben ist, mit und ohne Frau, mit der Ski oder sonst am Klettern. Woher nimmst du die Zeit noch, um das überhaupt zu machen?
Also das eine geht ohne das andere nicht. Ich brauche den Ausgleich, ich brauche Berge. Oder? Jetzt bin ich am Samstag gegangen, Kurzspitze. Bis um Mitternacht bin ich in Mümmliswil an einer Parteiversammlung. Ich habe den Wecker am 3 Uhr morgens gerichtet. Bin aufgestanden, am 4 Uhr abgefahren und bin dann am 6 Uhr im Sustergebiet. Ich habe genau gewusst, jetzt ist ein Meter Neuschnee gefallen auf 3000 Meter. Und ich dachte, den Neuschnee, den hole ich mir jetzt.
Und du bist allein gegangen?
Du bist allein gegangen.
Du gehst noch oft allein in Berge?
Weil du musst schnell entscheiden. Das ist wie die Politik. Oder? Du siehst, du hast eine Gelegenheit, eine Opportunität und dann musst du zuschlagen. Oder? Und das ist jetzt so eine Opportunität. Ich war übrigens nicht allein auf dem Gipfel. Selbstverständlich sind noch 6 andere
dort. Aber unterwegs bist du allein? Richtig. Du hast keinen Kollegen dabei gehabt oder so. Wie gefährlich ist das eigentlich, wenn man so allein unterwegs ist?
Es ist viel gefährlich, wenn du in einer Gruppe bist. Oder? Ich bin auch einmal in einem Schneebrett gekommen, bin in einer Gruppe gewesen, und das ist die Gruppendynamik, die zur Falsch Sicherheit verleitet. Wenn du allein bist, schaust du viel besser her, du bist viel vorsichtiger, du bist defensiver, viel defensiver. Und eben, ich bin nicht allein gewesen. Am Schluss waren 6 Leute auf dem Gipfel oben, es war eine Armeepatrouille noch hinter mir, die wollten auch das Gleiche geniessen wie ich. Oder? Und dann ist einfach wichtig, wer ist jetzt zuerst im Neuschnee. Und es war von dem her auch sicher gewesen. Also der Neuschnee war nicht prekär gewesen, es hat keine Spannungen drin, der Schneedecke. Und es war eine wunderbare, super traumhafte Abfahrt gewesen.
Gehen wir zurück zur Politik. Remy Wiessmann, Nationalrat für den Kanton Solothurn. Die SVP hat bei den Kantonsratswahlen 2025 4 Sitze gewonnen. Also ja, das ist doch recht. Bei den Regierungsratswahlen haben wir eine Regierungsrätin hineingebracht. Ich glaube, das war der 8. Versuch, wo die SVP hat probiert, in den Regierungsrat hineinzukommen. Und jetzt hat es endlich klappt. Also man kann durchaus von einem Erfolg reden. Das Energiegesetz, das durch alle gedreht wurde, ausser durch die SVP und das übergeordnete Gremium, ist zu Fall gebracht worden. Also auch das in deinem oder in eurem Sinn. Hast du fast ein bisschen zu viel Erfolg und das erzeugt nicht.
Das mag sein, dass ich viele Neider habe, aber das ist natürlich so, dass mich das nicht beeindruckt, weil es ist ja so, dass die Leute, wo es darum geht, die jetzt weniger müssen zahlen wegen dem Energiegesetz, das abgelehnt wurde, ist, die danken mir. Und das ist für mich wichtig. Basisrückmeldungen sind alle positiv. Funktionäre hadern mit mir, das ist selbstverständlich. Und die Querschüsse kommen immer nur von Funktionären, von den anderen Parteien oder Gegnern, auch auf Social Media. Also die Basis ist hinter mir. Solange das Basis hinter mir ist, werde ich weitermachen. Und der Erfolg ist ja nicht von ungefähr. Wir haben am 8. Juli 2024 einen einstimmigen Parteileitungsbeschluss gemacht und gesagt, wir ergreifen das Referendum. Da sind wir Unterschriften sammeln. Das ist ja handwerklich, wo du musst unterwegs sein. Du musst ja die Leute ansprechen. Schon dann habe ich gemerkt, die Leute sind auf unserer Seite, weil sie unterschrieben haben, ohne zu zögern. Und das ist der Punkt. Oder? Du bist so nahe beim Volk und dann musst du nicht Hunderttausende von Franken für eine inhaltsleere Werbekampagne mit 2 Brillen ausgeben, die ausgesehen wie Vielmann-Werbung, sondern du kannst dir wirklich sagen, die Leute sind hinter dir. Und die Leute sind nicht dumm. Sie lassen sich nicht mehr von inhaltsloser Werbung verführen, sondern sie wollen Inhalt. Sie wollen wissen, für was kämpfst du, für was stehst du ein. Und das hat uns recht gegeben.
Man hat ja bei den anderen Bürgerlichen, bei der FDP, spürt man die Flügelkämpfe immer wieder. Also die marken das aus, die das öffentlich auch ausdiskutieren und zwar nicht hinter den Kulissen und kommen dann irgendwie zu einem Schluss. Bei der SVP geht man so davon aus, die sind selig, oder? Die machen das einfach miteinander kurzspitz bei einem Glas Bier ab. Und das ist aber nicht unbedingt der Fall. Also auch dir kommen immer wieder stärker, je mehr eigentlich, dass der Regierungsverantwortung dürfen wurden, je mehr, dass der in dem Parlament gestärkt sind, je mehr kommen der in der Zeitung, kommen der im Radio halt zum Beispiel, Fernsehen und werden hinterfragt, unter anderem von den anderen Bürgerlichen. Wie sieht das aus? Hast du das erlebt, wo du eigentlich noch, wenn wir sagen, harmloser gesehen und noch nicht ganz so stark, hat man dich mehr in Ruhe gelassen und heute kommen wir doch auch ziemlich an die Kasse.
Also ich sehe keinen Unterschied vorher und nachher. Was vor allem wichtig ist, wir haben ein Parteiprogramm als einzige Partei. Oder uns wird immer vorgeworfen, wir sind Populisten. Populisten sind die, die kein Parteiprogramm haben. Populisten sind die, die ihre Politik, Windfahnenpolitik betreiben und Tagespolitik betreiben und keine Linie haben. Wir haben eine Linie, unser Parteiprogramm. Und dann können wir auch schnell entscheiden, weil wir bei uns zum Beispiel drin keine neuen Steuern. Jetzt ist das Hundesteuergesetz gekommen, da haben wir von Anfang an gewusst, wo es durchgeht. Das lehnen wir ab, weil wir haben im Parteiprogramm das Versprechen an die Bevölkerung keine neuen Steuern. Und die anderen Parteien, die fangen dann an schlingern, oder sie wissen nicht, wo durch. Also die FDP ist zuerst dagegen, und jetzt wieder dagegen. Das passiert bei uns nicht, weil wir eben einen klaren Auftrag haben, einen übergeordneten Auftrag im Sinne der Auftragsfaktor.
Was dagegen heisst, gegen eine weitere Steuer.
Genau.
Dort hat man jetzt einmal einen bürgerlichen Schulterschluss, und das würden ja die Bürgerlichen eigentlich von euch wünschen. Es ist mega schade, wenn die Bürgerlichen untereinander sich uneinig sind und nicht gemeinsam vorgehen. Und wenn wir sagen, die FDP sagt unter anderem, es ist eine Person hier in diesem Kanton, das ist der Remy Wiesmann, der ist einfach zu fadengrad und er ist vielleicht zu direkt, und das mögen wir einfach schlichtweg nicht verleiden. Und wenn die SVP hier ein bisschen Wasser oben runtergibt und ein bisschen ruhiger wird, heisst das ja nicht unbedingt, dass man muss einfach irgendjemandem nach dem Maul reden, das ist ja nicht notwendig, aber ein bisschen Ruhe reinbringen, damit niemand das Gesicht verliert und dann kann man vielleicht besser miteinander gehen. Ist das ein bisschen ein Problem, das du hast?
Ja, ich habe vor allem das Problem mit der kantonalen Politik bis anhin. Oder? Wir haben 1'000 Millionen Franken Schulden, wir haben ein strukturelles Defizit von 100 Millionen Franken. Und mit dieser Konsenspolitik, die bis jetzt betrieben worden ist, fahren wir immer mehr in den finanziellen Abgrund. Wir sind ja abhängig von Sozialhilfe vom Bund über den Finanzausgleich, etwa 300 Millionen. Wir sind abhängig vom Spielgeld vom Nationalbank, oder immer wieder kommt ein bisschen Geld, wir wissen nicht, wo es durchgeht, wir haben maximale Steuerbelastung, eine Steuerhölle, wir sind Gebührenhölle, die Leute ächzen unter dieser finanziellen Belastung, und da muss man wachrütteln, und wachrütteln kannst du eben nur, wenn du klare Botschaften bringst und nicht einfach wieder eben Konsenspolitik heisst ja eigentlich nichts anderes als wegschauen. Oder sie verlangen von mir, dass ich konstruktiv bin. Sie haben eine Wortwahl, die eigentlich einen neuen Duden braucht. Konstruktiv heisst wegschauen, nicht heranschauen. Lösungsorientiert arbeiten heisst keinen Widerstand machen gegenüber der Verwaltung. Und Brückenbauer sein heisst ja, nicht etwas anderes machen, als die Mehrheit will. Und das ist eben falsch, weil es braucht wirklich Widerstand in diesem Kanton, damit der Kanton endlich in eine gute Richtung kommt. Wir haben eine super geografische Lage, wir machen nichts daraus, sind immer noch eine Steuerhölle, obwohl wir gar keine Infrastrukturkosten haben, wegen Gletscher und so weiter, die abschmelzen und so weiter. Also wir könnten hier wirklich steuerlich wirklich im Mittelfeld liegen, aber die anderen wollen das nicht, und sie wollen uns zwingen dazu, dass wir in dieser Hölle bleiben, über eine Konsenspolitik.
Eine Hölle, sagst du? Also eine Hölle ist doch vielleicht gerade ein bisschen brutal, oder? Es wird ja niemand in die Hölle kommen und niemand in die Hölle erleben. Aber am China gibt es doch viel, was sich in dem Kanton Solothurn, wo du Nationalrat bist, doch recht wohlfühlen. Also wenn du von einer Hölle redest, würden die dir vielleicht nicht gerade recht geben. Ist das vielleicht auch gerade eins von der Probleme, wo du vielleicht ein bisschen hast, dass du eine Wortwahl ergreifst, wo die anderen sagen, jetzt übertreibt er einfach?
Ja, es sind immer nur die Funktionäre von den anderen Parteien, die mir sagen, ich übertreibe. Das Volk spricht genau die gleiche Sprache. Und ich finde einfach, Politik muss verständlich sein für die normale Bevölkerung. Oder sie kann nicht abgehoben sein, sie muss die gleiche Wortwahl haben und sie muss die Probleme ansprechen, direkt. Oder die Leute müssen wissen, für was steht die SVP ein. Und wenn wir kommen mit so verklausulierten Floskeln wie, ja, wir sind konstruktiv und lösungsorientiert, dann löscht es denen gerade ab, dann gehen sie gar nicht wählen. Und wir haben auch ein Problem vom verschwindend kleinen Wähleranteil, zum Beispiel in Grenken, oder? Das war über 25% im ersten Wahlgang. Die Leute sind illusioniert von diesen Sprüchen, oder? Wenn man einen inhaltslosen Wahlkampf macht, wie jetzt teilweise gewisse Protagonisten in Grenken machen, dann kommt das einfach nicht gut. Und darum sage ich, die Leute wollen klare Botschaften, sie wollen wissen, für was steht man ein, und sie wollen vor allem sehen, dass man ehrlich ist und das auch umsetzt und nicht nachher abdriftet irgendwie in eine nebulöse Konsens.
Aber bist du jetzt nicht fast ein bisschen ungerecht? Also Grenchen ist ja viel bürgerlicher, als das die Hauptstadt des Kantons ist, Solothurn oder Olten. Also die zwei grossen Städte sind eher linkslastig. Das hat man auch wieder gesehen bei den Regierungsratswahlen, wo eure Kandidatin Sibylle Jäger auf dem allerletzten Blatt gelandet ist, in der Stadt Solothurn innen. Und die linken Kräfte waren zuvorderst gesehen. Also die beiden Sozialdemokraten haben auf Stadt Solothurn Platz Platz 1 und Platz 2 gemacht. Also, wieso fährst jetzt du Grenchen hier an Karren und nicht Solothurn und Olten?
Ich fahre Grenchen nicht an Karren. Ich sage einfach, sie haben wirklich eine auffällig tiefe Wahlbeteiligung. Aber das ist eben unser Erfolg. Wir haben in Grenchen klare Botschaften gebracht. Wir haben im gesamten Wahlkampf klare Botschaften gebracht. Und genau Grenchen zeigt jetzt, dass wir erfolgreich sind. Und Sibylle Ecker hat im zweiten Wahlgang 10% zugelegt. Das ist auch noch erstaunlich, weil wir eben klare Botschaften bringen.
Ja, aber nochmal, in den Städten, die geben nachher immer den Ausschlag. Es war ja ganz spannend, wenn man das Resultat langsam reinbekommen hat, dann hat es ein anderes Bild gegeben, nachdem Olten und Solothurn auch noch dazugestossen sind. Solothurn war der allerletzte, der dazugestossen ist und hat nachher das Bild nochmal ganz massiv gekehrt. Woher kommt das? Wieso sind die beiden Städte heute eher linkslastig?
Also bei Solothurn kann ich mir folgende Erklärung machen. Das ist so, dass es da eine Beamtenstadt ist. Es hat viele Leute, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten oder wo, ich sage mal, in Sozialberufen arbeiten und so weiter, die tendenziell eher links wählen. Also man hat dort einen höheren Linksanteil schon aus dem Grund. Sie sind auch urbaner. Das ist natürlich auch in Zürich so. Oder Zürich tut auch tendenziell links wählen. Wir haben natürlich in Olten eine ähnliche Situation. Wobei in Olten hat jetzt die SVP zugelegt, oder, bei den Gemeindewahlen. Wir haben zugelegt, das ist ein gutes Zeichen. Und wie gesagt, ich komme auch aus diesen Städten immer wieder Feedbacks über, die sagen, ja, es ist gut, was wir machen. Also ein kleines Beispiel ist jetzt eben die Bielstrasse und Baselstrasse-Geschichte gesehen. Baselstrasse, wo Marianne Weiss Beschwerde gewonnen hat vor Bundesgericht. Und ganz klar, der Kanton verurteilt wurde, weil er Verfassung und Volksrecht verletzt hat. Und dort sind so viele gute Feedbacks gekommen, übrigens weitaus über die Grenzen der SVP. Also viele FDPler haben Marianne Weiss gratuliert. Viele Anstösser an dieser Baselstrasse, die einfach das Projekt nicht wollen, haben ihr gratuliert, weil sie die Einzige war, die das angefochten hat und etwas dagegen macht.
Das ist ja jetzt etwas relativ Neues. Also das ist ja vielleicht auch ein bisschen dir zu verdanken, dass du Jurist bist und ein bisschen hinter Kulissen kannst güchseln. Also du hast jetzt einerseits mal gerade Bielstrasse, da ist es um ein Gebäude gegangen, wo ursprünglich mal der Credit Suisse gehört hat, wo angegliedert ist an Gericht von Solothurn. Und das ist gekauft worden mit einem reinen Regierungsratsbeschluss. Und du oder dir habt erwirkt, dass das Bundesgericht gesagt hat, das geht nicht, das ist außerhalb der Kompetenz. Es braucht jetzt noch einen Beschluss vom Kantonsrat.
Richtig, also das war ein zweistufiges Problem. Erstens war der Regierungsbeschluss und der Kaufvertrag zuerst geheim. Also das hat gar niemand wissen, dass die Verfassung verletzt wurde und das Volksrecht verletzt wurde. Und das war schon mal der erste Skandal, eigentlich, dass man versucht, das geheim zu behalten. Ich habe dann gegen einen Widerstand von der Verwaltung die Urkunde zuerst rausklagen.
Hast du dort etwas vermutet, dass du das überhaupt gemacht hast?
Ja, kannst du sagen, wie es war. Ich schaue immer die Regierungsratsbeschlüsse an, die aufgeschaltet sind auf der Homepage von so.ch, das ist die Homepage vom Kanton. Und plötzlich ist einer übergeflimmert über den Bildschirm, wo gestanden ist, nicht öffentlich. Und das ist bei mir Alarmstufe rot. Oder wenn der Weissmann liest, nicht öffentlich, ist das gleiche geheim. Und für mich ist klar, was geheim ist, muss man anschauen, man muss Licht ins Dunkel bringen. Und ich habe dann gesagt, ich will die Unterlagen raus haben. Und das hat man mir dann verweigert in einer ersten Phase. Und das ist immer symptomatisch. Zuerst tun sie alles verdunkeln, und wir da schweigen, nichts machen, alles zu. Und dann muss ich das Schlichtungsgesuch machen bei der Frau Petermann. Oder? Und die Frau Petermann hat dann eine Schlichtungsverhandlung
gemacht. Das ist die Datenschutzbeauftragte,
richtig.
Ist das
klar? Und Öffentlichkeitsbeauftragte und Datenschutzbeauftragte. Genau, sie hat ja beide Funktionen. Genau.
Das ist am Obgericht angehängt, ist das richtig?
Nein, Staatskanzlei. Staatskanzlei angehängt. Also das heisst, sie ist administrativ der Staatskanzlei angehängt, nicht im Obergericht. Aber sie hat ihre Büroräumlichkeit im Gebäude von der Gebäudeversicherung an der Baselstrasse. Und sie hat dann eben in dieser Verhandlung empfohlen, dass man das rausgibt. Und dann hat dann der Kanton, aber erst unter dem Druck von der Frau Petermann, hat der Kanton nachgegeben. Und darum ist übrigens Frau Petermann auch fast abgewählt worden. Das war eine Racheaktion vom Kantonsrat. Oder wir wollten nachher eine Retourgutsche machen. Aber jetzt kommt der Punkt. Dann, wo das rausgekommen ist, dann, wo hat mir der Kanton plötzlich das schicken müssen, oder? Sie haben plötzlich nachgegeben, weil sie gemerkt
haben. Also sie haben nachgegeben, schon aufgrund von dem Schlichtungsverfahren.
Richtig, weil sie den Druck nicht mehr können aushalten konnten und dann haben das rausgegeben. Und ab dem Moment war bei mir eine 30-tägige Beschwerdefrist für die Stimmrechtsbeschwerde als Bundesgericht. Warum? Weil ich gesehen habe, dass der Kaufpreis 5,2 Millionen ist, also 200'000 Franken höher als Finanzreferendum.
Wieso hast du gerade das Bundesgericht müssen? Hat man nicht zuerst das Verwaltungsgericht und so weiter müssen?
Das Problem ist, dass wir eben keinen innerkantonalen Beschwerdeweg haben für solche Stimmrechtsbeschwerden, die gegen Regierungsrat sind. Wir haben direkt Beschwerden als Bundesgericht. Und in diesen Fällen muss das Bundesgericht quasi die Funktion übernehmen von einer erstinstanzlichen Gerichtsinstanz und dann auch eine vollständige Sachverhaltsabklärung machen. Und das haben sie auch gemacht. Das Verfahren ist natürlich extrem lang gegangen. Oder? Die Beschwerde habe ich eingereicht im Dezember 2023 und das Urteil ist am 10. Januar 2025. Also ist über ein Jahr lang gegangen, die Abklärungen. Und dann ist eben das kurz vor den Wahlen gekommen. Und das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Also 20 Minuten hat darüber berichtet in der Schweiz, also Blick hat darüber berichtet. Also, 20 Minuten war am prägnantesten gewesen. Die haben gesagt, geheimer CS-Deal war illegal. Das Schlagzeile gesehen in 20 Minuten. Und ich finde, die Schlagzeile ist die beste Schlagzeile, weil die sagt, bringt es auf den Punkt. Es ist ein geheimer Deal mit der Credit Suisse und er ist noch illegal, also rechtswidrig. Und das Bundesgericht hat genau beides festgestellt. Oder? Er war geheim und er war illegal, also gegen die Verfassung verstoßend.
Das war Spielstrasse und dann gibt es den zweiten Fall, das war sogenannte Piperlise, ist das gewesen, also der Umbau von der Baselstrasse, das ist die Strasse für alle, die zuhören, die Solothurn nicht so gut kennen, die vom Kern von der Altstadt her rausgewechselt Richtung Basel und dort schützt ein Zögli und das heisst Piperlise. Und das Piperlise soll jetzt massiv aufgewertet werden, unter anderem mit zwei Gleisen. Und Feldbrunnen ist dann, wo die erste Station ist nach Solothurn, wird, besteht nachher nur noch aus Barrieren und aus Gleis. Dort habt ihr auch entschieden, dass ihr wollt vor das Bundesgericht gehen wollt. Warum das dort?
Also dort war es eine andere Situation. Dort war es so, dass der Kantonsrat den Beschluss durchgewunken hat, der Kredit, das sind 88 Millionen. Und in der Diskussion ist das gar nicht geprüft worden, ob das Finanzreferendum verletzt wird oder nicht. Man hat das einfach durchgewunken. Und was mich erstaunt hat, alle Anwälte, die in diesem Kantonsrat drin sind, also wir haben ja mehrere Anwälte, oder? Zum Beispiel Dani Jurech, Markus Spielmann, all die haben das nicht hinterfragt, obwohl alle Anwälte in der Staatsrechtsprüfung oder Staatsrecht haben und Verfassung und Finanzreferendum eine Prüfungsfrage ist. Und dort habe ich mir dann gesagt, es kann ja nicht sein, dass man das jetzt einfach durchwinkt und nicht hinterfragt. Und dann ich bin mit Marion im Kontakt mit Marion Weiss, ich bin auch ihr Anwalt. Sie hat mich auch entbunden vom Anwaltsgeheimnis, darum darf ich auch offen reden. Und es ist übrigens auch ein öffentliches Urteil, also ihr Name ist publik beim Bundesgericht. Und wir haben dann entschieden, dass wir das machen. Ich habe sie vertreten. Und dort war auch wieder eine 30-Tages-Frist, es war eine andere Ausgangslage. Du hast jetzt den Kantonsrat versagt, komplett. Oder? Und das Problem war jetzt dort, dass sich eine andere Frage sich gestellt hat. Es war nicht ein geheimer Beschluss, es war auch nicht die Frage, ob es ein Gebäude ist, das als ganzes Verwaltungsvermögen ist, wie bei der Bielstrasse 3, sondern es war die Frage, ob es ein Eisenbahnprojekt ist oder ein Strassenprojekt. Weil, wenn es ein reines Strassenprojekt wäre, wäre die Finanzreferendumsgrenze über 20 Millionen und nicht 5 Millionen. Und wenn es ein Eisenbahnprojekt ist, ist es bei 5 Millionen. Und jetzt hat die Regierung gesagt, oder die Regierung hat dann beim bundesgerichtlichen Beschwerdeverfahren die Stellungnahme gemacht, die haben dann gesagt, das ist ein reines Strassenprojekt und die Eisenbahn, das ist untergeordnet. Und das Bundesamt für Verkehr hat gesagt, nein, das ist ein Eisenbahnprojekt, oder? Wir haben ein Eisenbahnplangenehmigungsverfahren und so weiter. Und das Bundesgericht ist dann genau dieser Auffassung gefolgt und hat gesagt, es ist ja klar, wenn ein grosser Anteil über 5 Millionen für diese Bahn finanziert wird, dann ist es finanzreferendumspflichtig. Und das hat ja sogar der Kanton nachher auch in diesen Beschwerdeverfahren gesagt und geschrieben, es sei quasi über 5 Millionen Eisenbahnanteil. Und damit ist es eigentlich klar gewesen, es wird gut geheißen. Es gibt übrigens jetzt auch einen Leading Case in der amtlichen Sammlung. Das heisst, das Urteil hat Signalwirkung und kommt in die amtliche Sammlung. Das heisst, jeder weiss, muss eigentlich wissen, jeder Anwalt später, dass eben das Urteil wichtig ist.
Jetzt bist du einer von den Ersten, der so Bundesgerichtsentscheiden erwirkt hat. Du hast gesagt, wir haben ja im Kantonsrat überall viele Juristen. Warum ist das der Fall? Warum hat man noch nicht mehr zu diesem Mittel gegriffen, wenn man nicht mit etwas einverstanden ist oder wenn man gefunden, mindestens hat die demokratischen Rechte verletzt?
Das ist ganz klar. Das ist eben genau das, was ich von mir fordere. Ich muss konstruktiv sein, das heisst nicht hinschauen. Ich muss konsensorientiert sein, das heisst immer so machen, wie die Mehrheit es will. Das ist das Problem. Oder der Kantonsrat schaut nicht mehr hin, weil eben sie fordern von sich selber, dass sie konstruktiv sein müssen und nicht mehr hinschauen und unkritisch sein. Das weiss ich ja selber. Und wenn du in die Philosophie kommst, dann du hast auch nichts mehr prüfen und dann winkst du einfach alles durch. Das ist ja die Philosophie, die sie von mir auch wollen. Und sie sagen, weil ich eine andere Philosophie habe, sie gehe unanständig und habe keinen Stil.
Aber warum alles durchwinken? Ich verstehe es nicht. Also wir haben eine Exekutive, dann haben wir den Regierungsrat und dann haben wir eine Legislative, sprich das Parlament. Und dort sitzen die Juristen drinnen. Und wenn jetzt der Regierungsrat etwas macht, was das Parlament nicht einverstanden ist damit, also man ist Kantonsrat und Jurist, oder? Mhm. Warum lässt man denn das schädern? Was hat man davon?
Also eben, wie gesagt, das ist die Philosophie, oder? Nicht mehr heranschauen. Sie haben einfach das Gefühl, es ist schöner, wenn man wie in einem Tennisclub einfach lieb und nett sein miteinander. Aber das ist etwas gefährlich in einem Tennisclub, wo man eine Wohlfühlatmosphäre tut. Also nichts gegen Tennis spielen, oder es kann ja auch irgendwie ein Club sein. Dass man einfach sagt, wir wollen Harmonie, wir wollen nett sein miteinander, wir wollen nicht lange auf den Geist gehen. Oder? Es gibt ja Leute, die das von mir auch vordrehen, oder? Und sagen, die Weiss, man muss aufhören mit dieser Oppositionspolitik und soll nicht mehr heranschauen und soll wegschauen und soll nicht Beschwerden führen und so weiter. Es gibt mehrere Leute, die das fordern von mir. Aber ich finde einfach, in der Gewaltentrennung ist das die Pflicht des Parlamentariers herzuschauen. Es ist ja Gewaltenkontrolle, nicht nur Gewaltentrennung. Das heisst, Checks and Balances herzuschauen, heisst, die Legislative kontrolliert die Exekutive. Und ich finde einfach, die Leute, die jetzt mit dieser Frieden, Freude, Eierkuchen-Atmosphäre wollen, die verstehen das Prinzip von der Gewaltenkontrolle.
Du bist ja jetzt nicht mehr Kantonsrat, sondern Nationalrat. Mhm. Und hast ja eigentlich gar keinen Bezug mehr zum also klar ist ein Bezug zum Kanton als Nationalrat, aber nicht mehr gleich wie ein Parlamentarier, der im Kanton innen sitzt. Warum machst du das weiter?
Also ich bin gefragt worden, ob ich das Präsidium übernehmen würde und ich habe zugesagt. Und Christian Imark hat 7 Jahre gemacht, hat sehr gut gemacht und da war der Zeitpunkt für einen Wechsel. Und ich finde, es ist nicht schlecht, wenn ein nationaler Parlamentarier eben auch Kantonsratspolitik verfolgt und sich einbringt, weil das eine hat Auswirkungen auf das andere, immer kreuzweise. Also man hat quasi, wenn jetzt im Bund etwas beschlossen wird, heisst es ja nein, im Kanton, wir müssen das machen. Also das kleine Beispiel ist jetzt genau die Standplätze, die Warteplätze für die Fahrenden in Herkingen und in Biberist. Dort behauptet die Regierung, es besteht eine Pflicht vom Bund, dass man das machen muss. Und er drückt die Gemeinden quasi und will sie zwingen, dass sie die Standplätze, die Warteplätze machen, in Biberist und in Herkingen. Und es ist das einfach nicht so. Oder? Der Bund gibt keine gesetzliche Verpflichtung dazu. Das ist ein nice to have. Das heisst, die Gemeinden können ruhig auch Nein sagen. Und dann ist es meine Pflicht als Parlamentarier, der so im Bund aktiv ist, wie im Kanton, diesen Gemeinden zu sagen, habt Mut, sagt Nein. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr einen demokratischen Entscheid bewirken und Nein sagen. Und das hat jetzt nichts mit Rassismus zu tun, mit brauner Politik. Oder? Das ist sofort der Vorwurf gekommen, weiss man, du verhinderst die erwarteten Standplätze und damit hast du eine braune Philosophie oder eine braune Politik. Nein, es geht um Basisdemokratie, es geht um Souveränität, es geht um Rechtsstaat, es geht um Pflichten, Recht oder nicht. Und das sind genau die Punkte. Ich tue das ganz nüchtern anschauen, sachlich und tue dann so auch agieren.
Einleitend zum Gespräch habe ich dich gefragt, gibt es irgendwie einen besseren Konsens mit der FDP zusammen? Also die FDP ist ja die letzten 100 Jahre die staatstragende Partei gewesen. Und jetzt kommt die SVP immer ein Schritt näher oder überholt sie sogar. Und irgendwie haben wir das Gefühl, als bürgerlich denkende Menschen und Leute, oder? Es wäre noch schön, wenn die FDP und die SVP in der Mehrheit der Geschäfte würden am gleichen Strick ziehen. Was könnte die SVP der FDP anbieten, damit sie wieder verstärkt mit euch zusammenarbeiten können?
Also das Angebot habe ich schon in einem Wahlkampf mehrmals gemacht. Oder? Ich habe beim Markus Spielmann in der Tele 1-Sendung ein klares Angebot gemacht zum Zusammenarbeiten. Ich habe dann auch der Sabrina Weisskopf das Angebot gemacht, dem Christian Thalmann und so weiter, wo sie ad interim Präsidenten waren. Und jetzt übrigens auch anlässlich von der letzten Medienkonferenz zum Hundesteuergesetz. Dort haben wir nachher ein Mittagessen zusammen gehabt, auch mit den Präsidenten der Jungparteien, SVP und FDP. Und wir haben das analysiert und meine Feststellung ist immer noch die gleiche. Ich habe sogar eine schriftliche Analyse gemacht zuhanden von der Frau Weisskopf und vom Herrn Thalmann und habe ihnen Punkt für Punkt gesagt, wo ihr das Problem ist. Also ich habe das als Analyse gemacht und nicht als Vorwurf. Und jetzt ist die Frage, wie tust du so eine Analyse annehmen? Sagst du jetzt, der Weissmann ist stillos und unanständig, wenn er versucht, der FDP ihre Problemzone darzulegen? Oder ist das eine Hilfe zur Weiterentwicklung? Und ich finde, es ist das Letzte, oder ich versuche ja nur, der FDP zu zeigen, dass sie ihren Kurs verloren haben und ihre DNA verloren haben. Und ich finde, das ist nicht unanständig, wenn man der FDP das zeigen will. Oder? Und das Problem ist jetzt wirklich das. Bei diesem Hundesteuergesetz haben wir sie können abholen, sie sind mitgekommen, haben eine gemeinsame Medienkonferenz gehabt und jetzt ist sogar die FDP viel dominanter, oder die jungen Liberalen. Sie haben sogar eine Stimmrechtsbeschwerde gemacht, oder? Sie treten jetzt auf und sie in Feuer und Flamme. Und das ist ja der Sinn der Politik. Wegkommen aus einer langweiligen Dunkelkammerpolitik, wo Konsens, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern hey, in einen aktiven Part, den jetzt die FDP hat. Also ich sehe auch auf der WhatsApp-Gruppe, wo wir sind, also da sind alle mit Herz und Freude dabei. Sogar der Altpräsident, der Stefan Nünlisch, macht mit seiner Hündin und macht Plakate und so weiter. Also ich habe absolute Freude und es ist so schön, mit der FDP zusammenzuarbeiten. Übrigens, ich bin ein Fan von der FDP, ich will das nochmal sagen, weil die FDP hat ja den Kanton gross gemacht. 22. Dezember 1830, ja zu Ehre vom Josef Munzinger 2018 extra einen Marsch ins Leben gerufen, der Josef Munzinger Marsch. Also für mich ist, ich bin ein uralter Liberaler, der einfach versucht, die DNA wieder zu erwecken. Und ich finde, es ist nicht unanständig, sondern es ist sogar das Richtige.
Wenn wir schnell die Hundesteuer anschauen, ich meine, das ist schon fast, da muss man schon auf den Stockzähnen ein bisschen lachen, oder? wenn so gestandene Herren und Damen miteinander über die Hundesteuer, es geht, glaube ich, 30, 40 Franken pro Hund, oder?
Und was 35. Ist?
35 Franken, also in der Mitte von diesen 30, 40 Franken. Lässt man doch jetzt eine relativ grosse Geschichte ab. Könnte das ein Bödeli sein, wo die Freisinnigen und die SVP in diesem Kanton einander wieder ein bisschen näher kommen, einander lernen kennen. Ihr könnt ja miteinander dann spazieren mit euren Hunden und grosse Probleme dort lösen. Könnte das erste Mal wieder sein, wo man sagt, okay, wir hören auf, wirklich gegeneinander zu schiessen und möchten gerne gemeinsame Sachen machen. Die darf ja auch kritisch sein. Weißt, die darf auch eine gewisse Portion Aggression drin haben. Das ist ja das wäre ja schade, wenn das aufhören würde, wenn wieder niemand herschauen würde. Aber kann man das sagen, das könnte ein Bödeli sein, um näher zusammenzukommen?
Absolut, das ist auch in jeder guten Ehe so. Ab und zu braucht es einen Streit, oder? Weil da kann man ventilieren. Und das sind die bewährten Ehen, die lange haben, 30 Jahre, 40 Jahre bis zum Tod, das sind eben die Ehen, wo Streitkultur gelebt wird. Und ich stelle das auch unserer Partei fest, oder? Wenn man einfach die Harmonie nur hat, als oberstes Ziel, dann stirbt die Partei. Und ich sehe das bei den Ortsparteien. Oder? Die Ortsparteien, die aktiv sind und kritisch sind, die leben und die anderen sterben. Und jetzt ist es so, oder? Wir haben ja mit der FDP das Event gehabt, die gemeinsame Medien. Die Konferenz war ein voller Erfolg. Und die sind, wie gesagt, die sind jetzt Feuer und Flamme für das Produkt, für die Abstimmung am 18. Mai. Und es ist wichtig, dass das weiterlebt. Und wir haben die nächsten Projekte voraus. Wir haben das Kita-Gesetz. Dort wird es vielleicht ein bisschen Trennung geben. Die von der FDP wollen das Kita-Gesetz, die anderen nicht. Wir haben dann die grossen Projekte, die kommen, oder? Die grossen Infrastrukturprojekte. Wir haben Renaturierung Dünneren, wir haben den Cabo-Neubau in 90, 85 Millionen. Wir haben den Verwaltungsneubau Rötihof, 100 Millionen, Flaniermeile und Wellnesszone für Chefbeamte. Wir haben dann nachher noch eben Biostrasse 3, die kommt für 5,2 Millionen, vor allem Biberlisi 88 Millionen und Bahnhof Süd 163 Millionen, also ein Investitionsvolumen von 700 Millionen, bei Schulden von rund 1000 Millionen und beim strukturellen Defizit von 100 Millionen. Also da erwarte ich natürlich schon von der FDP, dass ihre urliberale DNA wieder aufbricht, oder? Und dann muss halt der Wiesmann wieder ein bisschen Wake-up-Call machen, aber ich mache das sehr gerne. Ich helfe gerne, die liberale DNA wieder
zu werden. Du hast erwähnt, Remi, der Matthias Scheidegger, der Präsident der Jungfreisinnigen vom Kanton, will die Hundesteuerabstimmung eigentlich annullieren, indem er sagt, es ist etwas ganz Gravierendes ist gestört, das ist nämlich das Verursacherprinzip. Und ich habe einen Artikel hier vor mir, wo er das super auseinandernimmt. Da muss ich sagen, Chapeau, das ist spannend. Und das könnte schon wieder die nächste Klatsche geben, letztendlich. Nehmen wir jetzt an, die Hundesteuer wird angenommen, dann muss ja irgendwann das Gericht darüber befinden, oder?
Richtig, also wir haben mehrere Sollbruchstellen bei diesem Projekt vom Kantonsrat. Das ist im Kantonsrat angenommen worden. Und das Problem ist jetzt folgendes: Wir haben eine rechtliche Situation, wir haben aber auch eine ordnungspolitische Situation, vor allem mit der ordnungspolitischen an. Oder? Das ist ja bei uns der Slogan, keine neuen Steuern will heissen. Hier versucht man jetzt eine kleine Gruppe von Hundehaltern zu isolieren und jetzt zu besteuern, in der Hoffnung, die haben keine Lobby. Und das ist natürlich ein Präzedenzfall für neue Steuerquellen, neues Steuersubstrat, das man akquirieren will. Also beispielsweise könnte man auch sagen, alle Goldfischbesitzer müssen besteuert werden oder alle Barträger zum Beispiel. Früher hat es übrigens auch eine Jungfernsteuer gegeben. Also alle, die Jungfern waren, gesehen, müssen Steuern zahlen. Ich habe nicht gewusst, wie man das dann kontrolliert hat. Das müssen wir vielleicht mal abklären. Und dann hat es aber auch in Russland eine Bartsteuer gegeben. Das ist kein Witz historisch. Und das zeigt ja eigentlich, wie willkürlich die ganze Steuerpolitik ist. Und man versucht immer wieder Gruppen, Bevölkerungsgruppen zu isolieren und dann steuerlich zu bestrafen. Und da hat jetzt eben ist die Rechnung nicht mit dem Wirt gemacht worden. Oder? Die haben auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt eine Opposition gibt in der Regierung im Rothaus und dass das so die SVP und die FDP zusammenwirken.
Aber hat ja schon wieder einmal mehr, das Parlament hat der Regierung recht gegeben. Jawohl, das wollen wir jetzt. Und sieht das Parlament eigentlich die Bevölkerung gar nicht mehr?
Ja, eben, das ist das, was ich auch sagen wollte. Wir haben ja die Philosophie, die du angetönt hast, ganz am Anfang, die Konsensphilosophie, die konstruktive Philosophie, bedeutet eben nicht mehr herzuschauen, wenn etwas aus der Verwaltung kommt, wird es einfach durchgewunken. Im Sinn, dass man dann lieber schnell in Apero geht oder sich die Schulter klopfen oder irgendeinen Schubmatch macht im FC, so, Kantonsrat oder so. Das ist ja die Philosophie. Man ist nicht so lange, es ist mehr so ein Wohlfühlclub und es ist nicht die Aufgabe, aber das ist eben nicht die Aufgabe vom Parlament. Das Parlament muss heranschauen.
Weißt du, wie viele Hunde das es geht im Kanton Solothurn?
Nein, ich bin auch nicht Hundebesitzer, aber ich habe mal gehört, es gibt irgendwie 30'000. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
Also wäre 30'000 mal 35 Franken, jetzt man kann rechnen, oder?
Ja.
Das ist was nochmal?
700, oder?
Was, 700'000?
Ja, ist etwa der Betrag, den man
kriegt. Nein, ich bin immer noch am Rechnen, ich bin nicht so schnell. Weißt? Also 35 Franken mal 30'000, oder? Das wären ja 300'000, wären 10 Franken, oder? Ja. Und mal 3,5, dann gibt das viel mehr, oder?
Also es gibt einen relativ tiefen Betrag,
wo es aber das ist, das ist ja über eine Million, oder? Habe ich falsch gerechnet?
Ja,
also kannst du auch nicht so schnell rechnen?
Nein, ich kann nicht so. Also wir reden von 700'000, oder? Die Anzahl Hunde genau ist mir jetzt nicht bekannt. Also es ist wirklich etwa 700'000 Franken, wo das Volumen ist. Es geht um nichts, eigentlich. Es ist Peanuts.
Also gibt es viele Hunde, die nichts müssen zahlen in dem Fall, bis es nur 700'000
ist. Nein, es ist natürlich so, dass bis jetzt ein kommunales Betätigungsfeld war, die Steuer, oder zu Recht auch, wo die Kommunen, Gemeinden müssen Robidog herstellen und müssen das Zeug aufräumen. Das ist auch berechtigt.
Aber die haben ja die Steuer schon, oder richtig, die Gebühr.
Richtig. Und jetzt hat man ja eben gefunden, wir werden ja jetzt die Steuer eben auf den Kanton übertragen. Das ist das Ziel von diesem Hundesteuergesetz, oder? Und wird das quasi weiterführen. Wir haben ja jahrelang eigentlich illegal die Kontrollzeichengebühr abzweigt an den Kanton, obwohl der Kanton keine Gegenleistung ergeben hat. Und dann hat ja müssen Katrin Müller eine Beschwerde machen als Hundebesitzerin und hat auch Recht bekommen vom Steuergericht, weil eben das Äquivalenzprinzip verletzt ist. Oder? Du kannst nur eine Gebühr verlangen, nennen wir jetzt mal die 35 Franken, wenn der Kanton eine Gegenleistung macht. Und jetzt hat man mit einem Trick versucht, die 35 Franken zu behalten, indem man sagt, man macht aus dieser Gebühr eine sogenannte Kostenanlastungssteuer. Oder? Das ist ein Fachbegriff von den Steuerjuristen.
Aber dann ist das Verursacherprinzip gefragt, oder?
Richtig, also du hast ja keine Gegenleistung. Oder? Das heisst, die meisten Hunde bieten im Kanton kein Problem. Welche Hunde bringen Probleme? Das sind die sogenannten Kampfhunde, oder? Die aggressiv sind, die auffallen, die man vielleicht einschläfern muss. Aber dort könnte man ja einzufallweise die Gebühr erheben und könnte sagen, jetzt müssen wir den Hund, der ein Problemhund ist, der hat mehr Verwaltungsaufwand, dann tut man das in eine Gebühr umrechnen. Ich als Anwalt kann nicht sagen, alle Klienten zahlen bei mir gleich viel Honorar und der eine macht 99% Aufwand und der andere nur 1%. Das ist jetzt genau das Verursacherprinzip. Wer Kosten verursacht, soll die bitte auch zahlen und es soll nicht einfach sozialisiert und verallgemeinert werden.
Gehen wir noch mal ein bisschen in die Kosten. Kosten treiben die Steuern und wie bringen wir die Steuern im Kanton Solothurn oben runter? Du bist relativ schnell bist du durchgegangen durch alles, was geplant ist. Das kostet viel Geld. Vielleicht zur Erinnerung, der Kanton Solothurn hat, glaube ich, ein Budget von etwa 2,5, 2,6 Milliarden. Und das ist also relativ viel. Also man muss gar nicht so viele Jahrzehnte zurückgehen. Und dann war das bei einer Milliarde gewesen, oder nicht einmal. Und jetzt sind wir bei 2,5, 2,6 Milliarden. Man hat riesengroße Investitionen geplant, die nicht nur den Kanton treffen, sondern auch die Gemeinden treffen und also mittlerweile auch die Städte. Oder? Zum Beispiel die Stadt Solothurn trägt relativ hohe Kosten an Stadtmist. Also das klingt jetzt auch so harmlos fast, ist gar nicht harmlos, ist extrem teuer. Und dort tragen auch alle mit, die Stadt trägt mit, der Kanton trägt mit und der Bund trägt mit. Was ist eigentlich los, dass man nicht mal sagt, Gewehr bei Fuß? Wir brauchen nicht unbedingt eine neue Kantonszentrale, den Rötihof, den wir ausbauen. Es ist ja gut, so wie es ist. Man kann ja schon mal schauen, oder? Kann man das Zeug nachher teurer vermieten, wo sie rausgehen. Und dafür haben wir noch eine zentralisierte Organisation. Aber nicht einfach hopp, hopp, oder? Kantonsschule Solothurn hat man auch, dass man sie rausnehmen wollte, wo sie ist, und schnell 250 Millionen irgendwie neu herstellen. Es ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber die Zahlen hören fast nicht mehr auf. Es ist eine Abfallverbrennungsanlage, die in Zuchwil gebaut worden ist, die irgendwie zwischen 500 und 600 Millionen vermutlich zuletzt kostet, die Gemeinden tragen. Also weißt du, für mich ist eine Million immer noch einfach mega viel, aber anscheinend auch für Politiker nicht mehr.
Ja, das ist genau so. Wir haben ein Eigenkapitalfinanzierungsgrad von 21%. Das ist verschwindend klein. Und wenn wir jetzt all die Investitionen zusammenrechnen, die kommen, wird auch noch mehr verschwinden. Und am Schluss gibt es einfach Steuererhöhung. Das Ganze läuft in eine Steuererhöhung rein, obwohl wir schon jetzt eine Steuerhölle sind, bei gewissen Einkommenskategorien auf Platz 26, bei vielen bei Platz 23, 24, 25. Und das geht einfach nicht. Es braucht jetzt ein Moratorium, ein Ausgabenmoratorium. Und das ist die beste Gelegenheit bei diesen Abstimmungen, bei diesen 7 Abstimmungen, die kommen, einfach mal Nein zu sagen, damit die Regierung und der Kantonsrat wissen, wir haben kein Geld, wir müssen jetzt priorisieren. Oder? Wir können nicht sagen, wir nehmen alle nice to have und sagen, wir machen einfach wirklich nur die Projekte, machen, die wirklich wichtig, dringend sind, nach dem Eisenhower-Prinzip, wichtig, dringend, nicht dringend. Und das können eben die Leute auch nicht mehr im Rathaus. Sie können nicht mehr führen. Oder es weiss niemand mehr, was ist das Eisenhower-Prinzip. Man macht einfach überall, durch jedes Büro einfach für sich schauen. Und dann wird einfach wieder eine neue Bürokratentourung gemacht. Rosengarten, Bildungsdepartement, dort arbeiten mittlerweile 150 Bildungsbürokraten, nicht Demokraten drin. Wo die angefangen hat, hat es 2 Mitarbeiter gehabt, der Regierungsrat und seine Sekretärin in den 50 Jahren. Jetzt haben wir 150. Und das Gleiche wird jetzt auch passieren mit der Bielstrasse 3. Da gehen dann alles Juristen rein, Gerichtsschreiber. Also die Bürokratie werden aufbleiben. Also man tut bewusst Gebäude kaufen und bauen, damit man Bürokratie aufbleiben kann. Das Gleiche wird übrigens auch passieren mit dem Kapo-Neubau, 85 Millionen. Da tut man Polizei konzentrieren, damit dann der bestehende Bau leer ist, die Schanzmühle. Also das wird ausgelagert von der Stadt, die ganze Polizei. Und wer ist nebendran und wartet schon, um Büroräume zu vergrößern, die Steuerverwaltung. Wunderbar. Oder das sind genau die uns dann noch mehr kontrollieren, noch mehr pisacken und bei den weichen Ermessensfaktoren noch stärker die Schrauben anziehen, dass das Steuersubstrat noch grösser wird, dass die Leute noch mehr leiden als Zitronen vom Staat.
Können wir die einzelnen Sachen mal schnell anschauen? Also der Rötihof, das soll ja bis 100 Millionen kosten, das Zentrum. Brauchst du das oder brauchst du das nicht?
Ja, also ich finde einfach, es ist nicht die Aufgabe vom Kanton, diesen Chefbeamten eine Wellnesszone, eine Flaniermeile und irgendeine Kita-Zone zur Verfügung zu stellen. Es braucht es nicht. Die Räumlichkeit, die besteht, das kann so bleiben, also vor allem dann, wenn wir kein Geld haben. Ich sage ja nicht, ich kann es nicht später mal machen, aber solange dass wir kein Geld haben, kann ich nicht bauen. Das kann ich als normaler Bürger auch nicht. Ich kann nicht ein Haus bauen, wenn ich kein Geld habe. Ich kann nicht ein Auto kaufen, wenn ich kein Geld habe. Aber offenbar kann das der Kanton, wenn er kein Geld hat, eben einen Luxusbau für 100 Millionen machen. Also ich sage nochmal, Konzentration der Kräfte, bleib bei dem, was du machen kannst und das machst du aber gut und erst nachher, wenn du Geld auf der Reserve hast, dann gehst du es aus.
Also die kantonale Verwaltung soll mal bleiben, wo sie ist. Keine Kosten. Sie haben Kosten, oder? Sie kaufen ja ein Häuschen nach dem anderen und sind dezentral. Das gibt auch gewisse Kosten, indem sie nicht miteinander reden können auf Rufdistanz. Das wäre natürlich so einem zentralen Rötihof möglich. Nachher gibt es ein Riesenprojekt, das heisst Sanierung vom Bahnhof Süd in der Stadt Solothurn. Das trifft auch wieder alle. Also das ist die Stadt Solothurn, die da muss herzahlen, der Kanton muss da herzahlen und selbstverständlich auch die Bahn, die oben dran ist, müsste auch daran herzahlen. Braucht es das oder braucht es das nicht?
Ja, ich finde vor allem, das Projekt ist dysfunktional. Oder? Wenn man die Projektunterlagen anschaut, sieht man, dass die Bahnunterführung nicht einmal Zugang hat zu den Eisenbahnperrons von der SBB. Oder die Perrons kommen nicht an die Unterführung her. Das steht so drin. Also man baut bewusst eine Unterführung ohne Zugang zu den Perrons. Also das mal ist schlecht. Und dann kommt es einfach schon auf die Menge drauf an, oder 163 Millionen. Ich meine, die Schwarzbuben haben sicher kein Interesse, dass die Stadt Solothurn vergoldet wird. Ich werde einfach schnell auf ein historisches Beispiel verweisen. Wir haben in den 70er Jahren, Ende 70er Jahren, einen Neubau für die Verwaltung geplant im Fischerareal. Dort, wo jetzt BDO Visura drin ist, ist die Vorstadt. Das ist ein Projekt von über 100 Millionen. Wir wollten die ganze kantonale Verwaltung zentralisieren. Das Projekt ist mit über 90% der Bevölkerung abgeschmettert worden. Also, es wird niemand im Kanton eine vergoldete Hauptstadt. Wir sind ein Kanton der Regionen. Und wenn man jetzt all die Projekte anschaut, oder Verwaltungsneubau Rötihof, Bahnhof Süd 163 Millionen, Bipperlisi 88 Millionen und dann das Bielstrasse 3 5,2 Millionen, all die Verwaltungsneubauten und die Vergoldungsaktionen für die Stadt Solothurn, diesen Schwarzbuben Oldner und all denen in der Peripherie, denen läuft es zur Ruhe. Die ganze Taler- und Gäubevölkerung hat null Verständnis für so eine Vergoldungsaktion.
Also man hat ja viel eben nicht vors Volk gebracht und jetzt gerade bei dieser Unterführung für die 163 Millionen, dort hat der Kanton nachher die Meinung geändert und hat gesagt, jetzt bringen wir das vors Volk.
Das ist genau der Punkt. Oder? Die hätten das nie vor das Volk gebracht, vor die kantonale Bevölkerung, wenn nicht die beiden Bundesgerichtsurteile wären gewesen. Das war quasi eine abschreckende Wirkung von den beiden Bundesgerichtsurteilen vom 10. Januar und 20. Februar. Man sieht das auch in der Chronologie. Oder der Entschluss vom Regierungsrat, das vor das Volk zu bringen, das Bahnhofprojekt, 163 Millionen, ist erst dann gekommen, wo die Bundesgerichtsurteile in den, sagen wir, zeitnah abrufbar waren. Oder zumindest man hat gewusst im Verfahren, wo es durchgeht. Dann hat man gemerkt, Mist, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt gibt es wieder eine Beschwerde, der Wiesmann sieht das und dann macht er wieder eine Stimmrechtsbeschwerde, wir müssen aufpassen. Und das ist eben wichtig, das Finanzreferendum hat eine disziplinierende Funktion in der Verfassung. Übrigens, das ist von den FDP-Gründungsvätern gemacht worden, das Finanzreferendum. Darum hat erwartet, dass die FDP selber die Bundesgerichtsbeschwerden macht, dass sie ihre Vehikel, die sie geschaffen haben, um das Ausgabenwachstum zu disziplinieren vom Kanton. Das Finanzreferendum ist ein Disziplinierungsmittel, um die Ausgaben zu bremsen. Und jetzt haben sie das gemerkt, das Regierungsrathaus, und haben gesagt, oh, jetzt müssen wir das noch schnell vors Volk bringen. Aber die Stadt hat ja schon abgestimmt darüber. Und eigentlich hat ja die Stadt zuerst müssen warten, bis der Kanton
also das definitiv... Das zeigt ja auch ein bisschen das Chaos, oder? Der Kanton hat der Stadt mitteilen, das ist kein Problem, unser Beitrag steht. Und dann hat sich die Stadt zwingen fast, die Abstimmung durchzuführen, weil sie gesagt haben, wir müssen eine Abstimmung machen. Haben das gemacht, haben es okay bekommen und nachher kommt plötzlich der Kanton hinterher noch und sagt, Ätsch-Bätsch, ist nichts gesehen, wir gehen jetzt auch vor Bevölkerung.
Das ist genau so. Und das ist völlig dysfunktional, oder? Und nicht koordiniert. Und ich frage mich einfach, oder, hat der Finanzdirektor überhaupt ein Mitberichtsverfahren denn gemacht bei diesen Sachgeschäften? Oder Biel-Strasse 3, Biberlisi, Basel-Strasse? Das wäre ja die Idee. Oder im Bund macht das Finanzdepartement immer ein Mitberichtsverfahren, wenn Sachgeschäfte gemacht werden. Und in einem Mitbericht wird beurteilt, wie sieht es finanzrechtlich aus. Und das hat man früher gemacht. Ich kann mich erinnern, früher hat es einen Berater gegeben in der Kantonalverwaltung, der genau hergeschaut hat. Und das ist jetzt offenbar nicht mehr so. Jetzt offenbar, ich weiss nicht, wer das dort wirklich führt. Aber ich bin der Meinung, es ist einfach die Sache auch, die Pflicht vom Finanzdirektor, bei den Sachgeschäften herzuschauen und einen Mitbericht abzugeben und zu prüfen, ist das Finanzreferendum verletzt oder nicht.
Ein weiterer grosser Ausgabepunkt der nächsten Jahre wäre die Renaturierung der Dünneren im Gäu. Also geht es um einen Bach oder einen Fluss oder was es auch immer ist, wo man 200 Millionen ausgeben will. Ist die Landschaft so schlecht dran, dass sie die 200 Millionen braucht? Oder kann man die dünneren noch ein bisschen durchdünneren?
Also eben auch hier ist wieder ein Priorisierungsproblem. Also wir haben ja nicht die Problematik wie zum Beispiel Grindelwald oder das Lütschinental, wo jederzeit der Abbruch vom Grindelwaldgletscher droht und eine Beschwemmung kann kommen. Wir haben keinen Wiesensteingletscher, den hat es auch nie gegeben. Das Problem ist jetzt einfach das. Die 200 Millionen stehen einfach wirklich unverhältnismäßig im Raum. Wir haben wirklich, also wenn man Hochwasserschutz machen will, kann man das auf einen Bruchteil machen. Es geht ja nicht darum, ja oder nein. Es geht darum, wie viel. Und oder es ist jetzt wirklich sehr dilettantisch aufgelesen. Oder was ich erfahren habe, ist auch, dass der Bundesanteil offenbar hat können höher sein und mit denen abgeholt hat. Also man hat auch dort offenbar Fehler gemacht in der Beurteilung. Und ich finde einfach, das Geschäft sollte man nochmal zurückschicken und neu bringen und mit einem weniger hohen Preisschild.
Über was reden wir eigentlich im Moment? Hier 100 Millionen, dort 80 Millionen. Also man muss immer Ehrlichkeit sagen, es ist nicht nur der Kanton, was natürlich trifft. Es trifft immer mehrere Parteien. Aber trotzdem, wenn es nicht notwendig ist, ist es einfach schlichtweg nicht notwendig. Ganz egal, ob das jetzt der Bund zahlt oder der Kanton oder die Gemeinde. Es trifft uns einfach in der Schweiz wohnende Leute, die Steuern zahlen. Und dem muss man einfach machen und sagen, es ist jetzt gut, oder? Es ist nicht notwendig. Umso mehr, der Kanton Solothurn ist ja eigentlich im September immer bankrott. Er ist im Finanzausgleich einer der führenden Bezüger. Es sind zwischen 400 und 450 Millionen irgendwann. Wo der Finanzausgleich kommt. Und je nachdem, was die Nationalbank zahlt, zwischen 50 und 150 Millionen in irgendeinem. Also kommt man auf einen ganz stolzen Betrag. Und ja, also wenn jemand erwachsen wird oder, und wird immer noch von den Eltern finanziert, dann hat er irgendwann früher oder später ein schlechtes Gewissen. Aber ich glaube, im Kanton Solothurn hat man kein schlechtes Gewissen.
Nein, das hat man nicht. Wenn ich natürlich in Bern bin, im Bundeshaus, und mit den Geberkantonen rede, mit den Vertretern der Geberkantonen, das geht gar nicht. Oder? Sie sagen auch zu Recht, wenn hört das endlich auf, dass wir müssen quasi Sozialhilfe leisten für Kantone, die nicht in der Lage sind, einigermaßen das Budget in den Griff zu bekommen. Nochmal, Solothurn hat eine gute geografische Lage. Wir sind im Zentrum, im wirtschaftlichen Zentrum der Schwerpunkte, also Zürich, Basel, Bern. Wir haben keine grossen Naturkatastrophenpotenzial, also wir haben keine Gletscher, wir haben keine Hochgebirge, wir sind im Flachland, wir haben eine super Anbindung überall an Infrastruktur. Es wäre doch möglich, dass wir hier wenigstens im Mittelfeld wären und uns von Sozialhöfen abkoppeln von den Geberkantonen.
Gehen wir noch schnell ins Nationale rein. Was läuft aktuell auf dem nationalen Bereich? Und ihr seid ja, glaube ich, 6 Nationalräte vom Kanton Solothurn, 2 SVPler und die anderen Parteien haben je einen. Und wie kommen ihr raus miteinander? Seid ihr dort mehrheitlich einig oder geht ihr euch dort auch ein bisschen aus dem Weg?
Nein, wir sind uns einig, wenn es um Solothurn-Themen geht, sind wir eigentlich grundsätzlich einig. Was jetzt aber vor allem Priorität hat, sind natürlich die Anbindungsverträge mit der EU, also der Rahmenvertrag 2.0, die ganzen, das 1100-seitige Projekt, wo niemand darf wissen, was drin steht. Auch dort keine Politik, oder?
Das ist, glaube ich, jetzt draussen. Es haben irgendwie 2 Leute pro Partei dürfen schauen, oder nicht? Oder irgendjemand hat dürfen das lesen im englischen Originalwortlaut. Also das ist ja schon fast ein bisschen ganz speziell.
Das ist Katastrophe. Das ist eine komplette Katastrophe, demokratiepolitisch. Und ich finde, das ist schon der Sargnagel für die Abstimmung. Oder wenn man im Volk vorenthalten will, was drin ist, und eine geheime Vorlage vor das Volk bringen, wo niemand wissen darf, was drin ist, nur ein paar Ausgewählte. Das ist das Gleiche wie beim Bipperlisi, Entschuldigung, bei der Bielstrasse 3, oder? Mit dem geheimen Kaufvertrag. Das ist genau die gleiche
Mechanik. Aber das ist ein bisschen weitragender,
oder? Ja, natürlich, klar. Aber eben, es fängt schon im Kleinen an.
Wer hätte jetzt dürfen schauen?
Ja, das waren nur ein paar wenige gewesen, nehmen an Fraktionschef und sonst noch ein paar Ausgewählte, wenn natürlich völlig.
Und die haben etwas unterschrieben, dass sie niemandem nichts sagen.
Ja, natürlich, das ist ja genau der Mechanismus. Oder? Man tut die Leute noch einschüchtern und sagen, wenn du etwas sagst, dann wirst du bestraft und bist jetzt ruhig. Und das ist genau das, oder? Neben der Philosophie vom Brückenbauer konstruktiv oder nicht heranschauen, macht man nachher noch Einschüchterung mit dem Amtsgeheimnis, mit dem Kommissionsgeheimnis. Das ist eine Philosophie, die verlangt, dass das Parlament immer wieder ohnmächtiger wird und nichts mehr macht und einfach nur noch ein Durchwinkclub ist, wo nachher eben am Oben noch schnell gut shooten zusammen auf dem Platz vor der Aare.
Wie siehst du das rein zeitlich? Also man sagt, das könnte 2028 werden, bis das Volk etwas sagen dazu. Und jetzt ist auch die grosse Diskussion auch Stände mehr oder nicht Stände mehr. Dann haben wir ja noch die Kompass-Initiative, die lauert, die eigentlich will, dass jedes völkerrechtliche Abkommen tatsächlich am Stände mehr unterstellt wird, dass auch die kleinen Kantone noch Chancen haben, sich bemerkbar zu machen. Sonst kann man die zukünftigen Abstimmungen eigentlich nur noch in Zürich, Basel, Genf machen. Oder Bern vielleicht noch. Und das war es dann. Und wie sieht das zeitlich jetzt effektiv? Wisst ihr im Nationalrat, wenn, was, wie, wo angesetzt ist zeitlich?
Nein, das wissen wir nicht, was genau der Fahrplan ist, weil wir wissen noch nicht mal, was drinnen ist in diesen 1100 Seiten oder noch mehr Seiten. Und wir versuchen ja nachher, sobald das öffentlich ist, irgendwann wird es öffentlich sein, müssen wir uns ja vorbereiten. Dann kommt das Vernehmlassungsverfahren. Und es ist so ein umfangreiches Paket, das wir müssen aufteilen müssen. Wir müssen zum Beispiel, ich muss nachher in die Gesundheitspolitik heranschauen, wie wirkt sich das aus, das Projekt, das Paket auf Gesundheitspolitik und auf das Gesundheitsrecht. Und wir haben dort gar keinen Fahrplan. Was aber jetzt schon ist, ist bei den internationalen Gesundheitsvorschriften. Dort haben wir einen Fahrplan. Wenn der Bundesrat bis am 19. Juli nicht kündet, vorsorglich, dann treten die automatische Kraft. Und das hat massivste Auswirkungen auf die Schweiz. Also wir müssen dann Milliarden von Geldern abzahlen nach Afrika und in die Entwicklungshilfe, in Entwicklungsländer für den Aufbau des dortigen Gesundheitssystems. Das interessiert aber offenbar auch niemand. Oder? Das Parlament hat das durchgewunken und nicht verlangt, dass der Bundesrat zumindest vorsorglich kündet, damit es eine breite politische demokratische Diskussion im Parlament gibt. Nein, selbst das sollte man verhindern. Wir winken es einfach durch und der Bundesrat tut nicht vorsorglich künden, dann retten die Änderungen automatische Kraft. Und das ist quasi schon mal der Pilot für das Rahmenabkommen 2.0, weil jetzt passiert genau das Gleiche. Das Ziel des Bundesrats ist, dass das schlank durchgeht, dass niemand her schaut. Vielleicht noch eine kleine Abstimmung pro forma und dann ist es durch.
Aber also das Parlament hat gesagt, nicht vorsorglich können.
Richtig, das ist die IGV, die internationalen Gesundheitsvorschriften. Wir haben eine politisch-demokratische Diskussion über den Inhalt von diesem Vertragswerk. Oder es ist auch ein multilaterales Vertragswerk. Wir haben gesagt, wir wollen, dass der Bundesrat vorzeitig kündet. Also er kann immer noch aufspringen können. Das ist nicht verloren. Aber dass wir genug Zeit haben, damit wir im Parlament Diskussion machen und einen Beschluss fassen über den Inhalt. Oder? Und selbst das hat das Parlament nicht wollen. Also das Parlament riskiert jetzt, dass am 19. Juli die Kündigungsfrist verwirkt ist und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften in Kraft treten, die nicht nur massiv erste Mehrausgaben für die Schweiz bedeuten, sondern jetzt kommt es, auch unsere Freiheitsrechte massiv einschränken.
Also ist das ein Vorwurf an Parlamentarier? Du hast einen Vorwurf gemacht an Parlamentarier vom Kanton Solothurn, von deinem Urkanton, wo du sagst, sie schauen nicht mehr recht her, sondern sie winken die Sache durch. Und jetzt machst du das Gleiche auch auf nationaler Ebene. Haben wir das gleiche Problem?
Wir haben jetzt genau das gleiche Problem. Nur der Unterschied ist natürlich, dass die Fraktion von der SVP stärker ist im Bundeshaus. Wir haben mehr prozentuale Anteile. Aber das reicht natürlich nicht, um eben die kritische Optik quasi auch bei den anderen herbeizubringen. Die FDP ist auch dort gespalten. Es gibt immer ein paar FDPler-Abweichler, die mit uns zusammenstimmen. Aber grundsätzlich stimmen eigentlich immer alle recht unkritisch in Bezug auf eben so multilaterale Verträge oder supranationale Gebilde. Und das ist mir aufgefallen bei den internationalen Gesundheitsvorschriften. Und da werde ich einfach wirklich beliebt machen, schauen besser her. Oder zumindest ermöglichen den Zeitrahmen, dass man besser her schauen kann. Weil die Frist, man kann das mal vorsorglich künden und kann jederzeit wieder aufspringen und sagen, es ist gut, aber dann hat man wenigstens eine demokratisch-politische Diskussion. Weil, wenn man das nicht macht, wächst das Misstrauen von der Bevölkerung in
die Regierung. Also das Misstrauen ist auch insofern hier, in dem 2027 ist ein Wahljahr. Und wenn man jetzt die EU-Diskussion verhindern will, im 27, dann tut man die ins 28 rein. Portieren. Das Gleiche war ein bisschen gesehen, es ist um die Ausgleichskasse vom Kanton Solothurn, da ist jetzt ein Bericht rausgekommen und da hat man ja gerne eigentlich vor den Kantonsratswahlen und Regierungsratswahlen gehabt. Ist aber nicht der Fall, sondern ist kaum sind die Wahlen durchgesehen, ist er dann tatsächlich auf dem Parkett erschienen und man hat ihn können lesen und dort sind doch ein paar triftige Rüffel drinnen auch. Also, glaubst du, dass man das effektiv so geplant hat? Und wer hat überhaupt Macht, zu verhindern, dass der frühzeitig publiziert wird, sodass es gelangt hätte auf die Wahlen?
Also, das war ja genau der gleiche Mechanismus wie bei der Bielstrasse 3. Der Ausgleichskassenbericht hat so geheim bleiben. Wir haben ja auch beauftragt, die Finanzkontrolle. Und darum war er von Anfang an geheim gewesen. Also, nur in der GPK hat man wissen, was da drin steht. Und damit hat die Bevölkerung nicht wissen, was drin steht. Aber man muss dort natürlich klar wissen, dass das Bedürfnis der Bevölkerung auf Transparenz genau in diesem Bereich massiv gross ist, weil die Ausgleichskassen, viele haben wir, die EL-abhängig sind, Ergänzungsleistung beziehen, und die wollen wissen, warum sie monatelang müssen für die Gelder warten, die vom Bundesrecht eben da sind oder ein Anspruch darauf ist. Übrigens auch Sozialämter, Kommunale, die warten auf die Gelder und das müssen bevorschussen mit Steuergeldern über die Sozialhilfe. Und jetzt hat man einfach gesagt, ich muss ein Gesuch machen wieder. Da hat man zuerst gesagt, im Wismann geben wir das nicht raus. Immer das Gleiche, es ist immer der gleiche Mechanismus. Und dann gibt es eine Verhandlung von der Frau Petermann. Frau Petermann macht eine Empfehlung oder einen Vergleich. In diesem Fall hat man jetzt einen Vergleich gemacht mit einer Frist und gesagt, man gibt das raus im Laufe des ersten Quartals 2025. Das heisst zum Beispiel am 1. Januar 2025 oder am 2. Februar
2025. Hättest du nicht ein bisschen weiter denken und sagen, es muss bis Ende Januar 2025 draussen sein? Ja, hast du dich dort ein bisschen übertölpeln?
Nein, es war natürlich so, dass die Verwaltung dort hart war und gesagt hat, sie brauchen diese Zeit. Und dann ist es so, oder ich hatte jetzt die Wahl gehabt, zu sagen, ich verweigere die einvernehmliche Lösung und machen Hardcore auf Gerichtsverfahren. Und dann hat das Gerichtsverfahren mindestens 2 Jahre gedauert, oder, bis Bundesgericht. Und dann hat wieder der Vorwurf gehabt, der Wismann ist nicht konsensorientiert. Oder? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt machen wir mal einen Konsens, einen Mittelweg und kann man ein bisschen nachgeben, ein bisschen nach. Und es ist auch von der zeitlichen Limite her, oder? Ein erstes Quartal 25 ist viel besser als das Bundesgerichtsverfahren, das erst im 2027 fertig war.
Remy Wiesmann, Nationalrat vom Kanton Solothurn, hat ein bisschen versucht, das Knäuel zu entknäulen. Ganz hat er es sicher auch nicht geschafft. Aber wir sind froh eigentlich um jeden Politiker, den wir dürfen, am Mikrofon antreffen und mit ihm über seine Ideen, seine Philosophien reden. Und wir laden selbstverständlich ganz herzlich ein, alle Sozialdemokraten, die Mitte laden wir ein, die FDP laden wir ein, die Grünen laden wir ein und die Grünliberalen und wer auch immer noch, um hier mit uns die Situation von der Schweiz, vom Kanton und von der Gemeinde können zu diskutieren. Remy Wiesmann, ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Aktiv Radio Interview.